24 birds of people.
And now we're season 12.
And now we're season 12. Presented by ReGuest. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 12, der Werdegang und Personality-Folgen, ist presented by ReGuest, dem digitalen Zimmerverkäufer für das Hotel der Zukunft. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein fünfter Gast in Season 12 ist Alexandra Polina. Sie ist Ex-Politikerin, Sustainable Finance und Impact-Investment-Expertin sowie Gründerin einer Veranstaltungslocation und jetzt bei mir im Studio. Liebe Alexandra, servus und herzlich willkommen.
Lieber Christian, danke für die Einladung.
Ich freue mich auf unser Gespräch. Karriere-Werdegang, es geht los bei dir und es geht mal los mit der Politik, was du selbst auf LinkedIn eingegeben hast und wie man dich auch kennt natürlich. Ja, du warst im Parlamentsclub, aber bitte in eigenen Worten, wie das Ganze bei dir gestartet hat.
Ja, also das ist schon lange her. Ich glaube, die wenigsten Menschen assoziieren mich noch mit der Politik, aber wir
schon,
sind ungefähr gleich alt.
Ja, ja, genau.
Ja, ja. Ja. Ja, ich habe von 94 bis 96 im Parlamentsclub für das Liberale Forum gearbeitet. Das war das Büro für Wirtschafts- und Sozialfragen. Das war der Herr Hans-Peter Haselsteiner. Das
kennt
war der Volker
man ein wenig,
Kier.
Ne? Oh, kennt man auch natürlich, ja.
Volker Kier ist leider letzten Sommer verstorben. Oh. Das war der Helmut Peter, der damals noch der Rösselwirt, genau. Chef der Hoteliersvereinigung. Ja, das waren die wichtigsten Proponenten und die Idee war halt, die Themen Wirtschaft und Soziales zusammenzubringen, ein urliberales Anliegen. Hat mir viel Freude gemacht, ja.
Ich sehe mich ja auch als liberal und ich habe euch damals natürlich mitverfolgt. Eine Zeitschiene-Frage habe ich, war das noch Heide Schmidt damals?
Ja, das war noch, Heide war Clubchefin und Parteichefin, klar.
Genau. Gut, das war Bundespolitik 94 bis 96, ja. Mitte der 90er Jahre, altes Jahrtausend. Und du bist dann in Wien aber noch Landtagsabgeordnete gewesen, auch in einer spannenden Zeit und, glaube ich, ganz vorn in der Partei dabei, ne?
Ja, wir waren 6 Abgeordnete im Wiener Rathaus. Das war damals eine große Koalition, das war Görg und Häupl. Mhm. War durchaus interessant, wobei ich die Bundespolitik schon immer wesentlich spannender fand als die Landes- oder Gemeindepolitik. Aber so ist halt der Werdegang in einer Partei, wenn sie lang genug überlebt, ja.
Ja, ich habe ja immer wieder zwei Punkte drinnen in meinem Gespräch, nämlich wann habe ich einen Gast persönlich kennengelernt? Ich glaube, in der Politikzeit wusste ich, wer du bist, habe dich aber nicht persönlich kennengelernt, weil ich damals nicht irgendwie in irgendeiner Form aktiv war, nur interessiert. Das erste Mal gehört habe ich dann, wie du mit einem deiner abgeordneten Kollegen eine Firma gegründet hast und da hat mir ein Kollege von mir, der Andi Wölfel, ganz begeistert erzählt, dass er dich kennt und dass ihr was Tolles macht. Ich springe ins Jahr 2002 und bitte dich auch da um eigene Worte, worüber wir da gesprochen haben.
Ja, also ja, im Jahr 2001 muss ich noch einen Schritt zurückgehen.
Gerne.
Das waren die letzten Wahlen für das Liberale Forum in eine gesetzgebende Körperschaft, die Wiener Landtagswahlen. Mir war klar, dass wir damals bestenfalls eine Chance von 50% hatten, wieder gewählt zu werden. Wir waren ursprünglich 6 Abgeordnete, 4 hatten die Partei verlassen. Ich und der Wolfgang Alke sind übergeblieben und haben für das Liberale Forum versucht zu retten, was noch zu retten war. Es ist uns leider nicht gelungen. Damit war das Kapitel Politik für mich abgehakt. Und der Wolfgang hat mich dann gefragt, du, ich gründe eine eigene Firma, möchtest du mir nicht beim Aufbau helfen? Mhm. Ja, und so kam es dann 2002 zur Gründung der ARC, der Absolut Return Consulting.
ARC kennen viele Skifahrer als Atomic ARC, aber euer ARC heißt was anderes.
Ja, das war für Absolute Return Consulting.
Okay, wir sind also tief in Alternative Investments.
Genau. Ja. Und Wolfgangs Idee war, aus seiner Erfahrung heraus, er selbst hat für Familie auch Vermögen verwaltet, dass es eine Reihe von interessanten Veranlagungsprodukten gibt, Alternative Investments eben, die in Österreich aber sozusagen unter dem Radar der meisten institutionellen und privaten Anleger sowieso laufen. Und seine Idee war, die nach Österreich zu bekommen und diese Marken hier aufzubauen und das Know-how über diese Asset-Klasse zu vergrößern. Mhm. Dafür ist die ARC angetreten.
Jetzt haben wir das nicht im Vorgespräch besprochen, aber ich liebe ja solche Fragen dann auch. Wie hart war für dich dieser Umstieg oder hast du da schon früher Interesse mitgebracht oder war das Neuland damals?
Das war tatsächlich Neuland für mich. Ich habe damals im Wolfgang auch gesagt, das ist jetzt nicht wirklich mein Fachgebiet. Und er hat gesagt, erstens mach das nicht, du wirst das lernen. Und zweitens brauche ich vor allem jemanden für die Organisation und für den Aufbau der Firma. Und das kannst du ganz sicher. Und dann bin ich in dieses Wasser gesprungen.
Und das war kein Fehler, glaube ich. Ne? War eine spannende Zeit, die Nullerjahre.
Ja.
War auch sehr, sehr gut. Ich komme noch einmal zur Politik zurück, weil ich immer so gern alte Schulkollegen in meine Folgen reinbringe. Da passiert viel mit einem Peter Bossack, mit einem Alex Knechtsberger, diesmal mit dem Kaveh Atefi. Mhm. Ein Musiker, ein Politiker, der war ja mit dir im Liv auch.
Ne? Ja. Ja, wie ich Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin war, war der Kaveh Bezirksrat und Clubvorsitzender für die liberale Fraktion im 22. Bezirk.
Wo ich herkomme?
Ja. Und er war bei den Wien-Wahlen 2001 auch meine Nummer zwei. Also er war immer eine große Stütze, eine politische Stütze und ist mittlerweile ein sehr lieber Freund von mir geworden.
Ja, den lass mal lieb grüßen, auf jeden Fall ein großartiger Typ auf jeden Fall. Schöne Erinnerungen an die Schulzeit. Und jetzt die allerletzte politische Frage. Seitdem nicht mehr aktiv dann? In den letzten 22 Jahren, das war's dann, oder?
Nein, ich habe eine politische Heimat, die ist nicht schwer zu erraten, aber ich möchte politisch nicht mehr aktiv sein.
Also liberal sind wir beide, wenn ich das mal so. Okay, da gibt's einiges zu tun in diesem wunderschönen Land, aber darüber reden wir jetzt nicht weiter, sondern reden wir jetzt dann über die ARC, über Alternative Investments. Die Reise in den Nullerjahren hat uns auch bei Lehman vorbeigebracht. Mhm. Das war natürlich schon ein bisschen ein Schlag am Schädel für uns alle. Mhm. Wie hast du diese Phase erlebt?
Also Lehman unmittelbar, es hat mich über Umwege getroffen, weil natürlich eine Reihe von Hedgefonds mit Lehman verbandelt waren, es dort Zertifikate gab und 2008 war auch ein Katastrophenjahr für Hedgefonds. Also ich erinnere nur an die Premeo-Geschichte, die ungefähr in diesem Zeitraum war.
Die Bank Austria erschüttert hat, ne?
Bank Austria, genau. Ja. Nicht nur, gab es auch die Bank Medici. Also es war ja immer das gleiche Kartenhaus unter einem anderen Namen. Und in Wahrheit hat jeder gewusst, ein Chart, der so ausschaut, ist zu schön, um ihm Glauben zu schenken.
Ja, genau.
Aber dennoch sind ganz, ganz viele diesem Irrglauben halt aufgesessen, haben viel Geld versenkt. Es war auch die Zeit des Florian Hobben, der damals einfach ein großer Betrugsskandal war.
Ja,
also es war eine interessante
Bernie
Erfahrung.
Bernie Madoff und sowas, ne?
Bitte?
Bernie Madoff war natürlich auch.
Das ist ja natürlich, das ist Primeo.
Ist sehr stark nach Österreich eben reingedrungen über die Banken, die wir genannt haben.
Ja.
Genau. Ja, also Alternative Investments waren sicherlich einer der Megatrends in den Nullerjahren und den beginnenden Zehnerjahren. Dann hat sich die Zinslandschaft ein bisschen verändert und die Investmentwelt hat sich auch immer grüner gestaltet. Du bist ja jetzt im Impact Investing, ich habe das auch ganz vorne dabei anmoderiert. Wann ist es da bei dir losgegangen, sich für das Thema zu interessieren? Würdest du dich als Early Bird in der Bewegung bezeichnen oder bist du später aufgekupft?
Nein, ich würde mich schon als Early Bird bezeichnen.
Okay.
Ja. Es kamen, zumindest in meiner Wahrnehmung, und ich weiß, dass es das Thema schon länger gibt, aber so 2011, 12 kamen so in meiner Wahrnehmung die ersten Green Bonds auf. Mhm. Und die ersten Produkte, die darauf begeben wurden und ein wenig auch schon das Interesse der mancher institutioneller Anleger. Und ich habe mir gedacht, das könnte auch ein Thema für die ARC sein. Mhm. Wir waren ja für Alternative Investments bekannt, auch wenn der Name der Firma Absolute Return Consulting war. Mhm. Aber Return ist ja nicht immer nur monetärer Return, könnte ja auch ökologischer oder sozialer sein. Konnte mich aber damals mit Wolfgang nicht wirklich darauf einigen, dass das ein gutes Thema für die ARC wäre. Und so hat meine Zusammenarbeit dann beendet. Ich war Geschäftsführerin und habe auch dann meine Anteile an der Firma zurückgegeben und mich eine Zeit lang einem komplett anderen Thema gewidmet.
Du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, dass du da eigentlich im Geiste raus warst, oder? Aus der Finanzbranche.
Ja.
Zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Weil du hast ja was Leibendes gründen müssen, wollen und wir sind ja als Eventgeher durchaus dankbar, dass du das gegründet hast, nämlich eine Osteria im 8. Bezirk, gleich vis-à-vis vom alten AKH. Traum eigentlich, ne? Verwirklicht auch, oder? Traum verwirklicht. Musiker gehen bei dir auch immer drin gewesen, so wie beim Kaveh?
Passiv, ja. Ja. Ja, also war auch eine begeisterte Clubgeherin. Ich glaube, wir waren beide noch in dem Alter, wo wir im Stadtpark, in der Meierei vielleicht mal tanzen waren. Ja.
Soll vorgekommen sein.
Im Planetarium.
Ja, genau. Ich war ja nie der große Tänzer, ich war immer eher daheim, die Maxi-Singles hören und selber nein. Musik machen.
Ich war schon auf der Tanzfläche. Ja, ja, ja. Mit großer Begeisterung. Ja, aber die Geschichte mit dem Polena war folgende, dass, und manche kennen das auch noch aus ihren Studententagen, das hat früher Kistl geheißen, mhm, und war eher dann am Schluss so eine nicht so schöne Sportsbar, aber es gab immer unten einen Partykeller, vor allem für studentische Events. Mhm. Und der Besitzer war ein Bekannter meines damaligen Mannes und der musste aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Und dann war eben die Frage, übernehmen wir dieses Lokal oder nicht? Ja, und ich habe mir gedacht, eine privat zu vermietende Party-Location ist etwas, das funktionieren wird und muss. Mhm. Und daher habe ich mich damals dazu durchgerungen, tatsächlich der Finanzbranche den Rücken zu kehren und etwas komplett Neues aufzubauen.
Also wir sprechen von einem Keller, 130, 40 Leute oder was gehen da rein?
Ja.
Ich war vor ein paar Monaten erst dort bei einem schönen Festl, den auch ein Zeitzeuge, ein ehemaliger Schulkollege hat einen, glaube ich, einen 55er gefeiert oder so bei euch unten.
Das, ja, wird sich ausgehen.
Ist sich schön, ja, ist sich wunderbar ausgegangen. Weinbar zum Essen gibt's auch was Gutes und das macht jetzt dein Sohn, glaube ich, ne?
Genau, seit, ja, mittlerweile 10 Jahren führt es mein Sohn, mhm, um ein Restaurant, ausgezeichnet, mehrfach, also wirklich tolle Küche. Macht auch viel Freude, dort essen zu gehen. Und unten ist eben dieser private Partyraum. Eigentlich eine Privatdiskothek im 70er-Jahre-Stil. Ein bisschen Plüsch, verglast, also verspiegelte Tanzfläche, die verspiegelten, wie nennt man das, die Dinge, die sich oben drehen.
Also die Mirror Balls.
Ja, genau.
Ja, genau.
Ja, man kann seine eigene Musik mitnehmen oder einen DJ mieten. Es ist keine Miete zu zahlen, lediglich Mindestumsatzvereinbarung und das Konzept funktioniert.
Ja, das habe ich damals vor Ort auch wirklich gesehen und wir werden ein paar Dinge in den Shownotes zu dieser Folge verlinken und wir beginnen mal mit dem Lokal.
Ja. Sehr gerne, das wird den Dominik freuen.
Ja. Das machen wir sehr gerne und die Url, die schreibe ich nachher auf jeden Fall.
Die ist ganz einfach, www.polena.at.
Genau, perfekt. So, wir machen weiter und du kommst doch zurück in die Finanzbranche. Eben langjährige Wegbegleiterin von mir auch ist die Susanne Lederer-Papst. Und die hat damals Dragonfly gemacht und du bist mitgeflogen eine Zeit lang.
Ja.
Bitte auch da eigene Worte dazu. Da ist es dann stärker in die Impact-Schiene reingegangen.
Ja. Ne? Ja. Ja, also das war sehr schön, mit der Sue gemeinsam zu entscheiden, dass wir uns auf nachhaltige Investments fokussieren. Mhm. Jetzt ist das Thema Nachhaltigkeit natürlich ein sehr dehnbarer Begriff, aber wir haben damals zum Beispiel die ersten erneuerbaren Energiefonds in Österreich platziert und waren auch sehr erfolgreich mit einem Frontier-Staatsanleihenfonds, der ESG-Kriterien mit berücksichtigt hat bei der Auswahl der Länder. Eine interessante Erkenntnis damals war, ich habe den Fondsmanager gefragt, welches denn das wichtigste ESG-Thema ist, wo bei Ihnen die roten Flaggen aufleuchten oder die grünen. Und er hat gesagt, ganz klar, wenn sich bei den Frauenrechten in Ländern etwas verschlechtert, gehen Sie, okay, raus.
Mhm.
Ja, find war sehr gut, interessant.
Ja. Ja. Und diese Phase, da war es 5 Jahre, glaube ich, gell?
Ja,
eigentlich
ungefähr
die zweite Hälfte der 10er Jahre. Und dann kam schön langsam der Wunsch der Selbstständigkeit, glaube ich, oder? Und du hast auch ein Buch geschrieben, das ist das zweite, was wir in den Shownotes verlinken werden. Nachhaltig investieren für Dummies oder Dummies. Ich sag Dummies dazu, weil das ist irgendwie das Einsteigergerechte und dumm ist vielleicht, man kennt die Serie halt,
ja,
und das ist eine Ehre, dort verlegen zu dürfen natürlich. Du hast mir das Buch mitgebracht, ich sag danke, wir sprechen über, ja, 315 Seiten
circa. Ja.
Wie lange sitzt man da?
Ein Jahr.
Ein Jahr, ja.
Ja, ja.
Ohne zu wissen, dass die Pandemie kommt, ist ein gutes Pandemie-Thema, oder?
Ja, 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 das war, ich sag immer, die Pandemie kam für mich nicht ungelegen und das kann man jetzt ganz falsch verstehen, das soll man bitte nicht, aber ich hatte für die Recherche dieses Buchs einfach die große Chance, Menschen zu erreichen. Die, mhm, haben sich Zeit genommen, mit mir zu sprechen, für Videocalls, für Telefonate. Man musste nicht herumfliegen, alle waren zu Hause. Also um für ein Buch zu recherchieren, sind die Umstände einer Pandemie, sagen wir so, ist ein Lockdown nicht das Schlechteste.
Ja, also keiner will wieder eine Pandemie. Den Lockdown. Ich bin zum Musiker geworden und war schnell im Laufen. Und es war eine schöne Zeit eigentlich, aber ja, brauchen wir trotzdem nicht wieder.
Brauchen wir auf keinen Fall wieder, aber ich glaube, ich habe auch diese gute Gabe, auch aus schlechten Dingen immer das Positive in Erinnerung zu behalten. Mir hat es eine großartige Chance ermöglicht, tolle Interviewpartner für das Buch zu haben.
Stimmt, das funktioniert bei mir sogar mit der Bundesjahrzeit. Und jetzt in meinem Podcast sage ich, das war das absolut Geschissenste, was ich je erlebt habe. Ja. Aber im Rückblick verklärt war es irgendwie auch wieder leiwand.
Ja.
Liebe Alexandra, das Buch liegt von mir, Nachhaltig investieren für Dummies oder Dummies. An wen richtest du dich damit? Und was erwartet eine Leserin oder einen Leser, wenn er das Ding kauft?
Ja, also meine Wahrnehmung war, dass es im Freundeskreis ohnehin sehr wenig Menschen gibt mit einer gewissen Financial Literacy. Ja, also das war auch eine Grundfrage bei diesem Buchschreiben. Ich habe mit dem Verlag besprochen, soll ich eigentlich bei den Basics beginnen? Was ist eine Aktie, was ist eine Anleihe? Und der Hinweis war ja, also ganz kurz sollte man auch diesen Einstieg machen, aber dann natürlich darauf aufbauend, wie können Privatanleger, und an das richtet sich dieses Buch, ihr Geld vernünftig anlegen, in dem Sinn, dass sie nicht nur Rendite erwarten dürfen, sondern unterm Strich, wenn schon nicht unbedingt etwas Gutes, das wäre wirklich Impact Investing, aber dann zumindest nichts Schlechtes mit ihrem Geld zu machen. Welche Instrumente gibt es? Also es sind zuerst 100 Seiten Theorie, wo auch der Hintergrund der Nachhaltigkeit erklärt wird. Welche Nachhaltigkeitsgütesiegel gibt es, was waren die Anfänge, also ethisches Investment, kirchliches Investment aus diesem Eck, Grenzen des Wachstums, also all das wird hier erklärt, verschiedene Gütesiegel verglichen, dann kommt ein Teil liquide Assets, welche Aktien, welche Anleihen, welche ETFs, welche Fondslösungen gibt es, und die letzten 100 Seiten sind dann illiquide Assets, also Crowdfunding, Mikrofinanz, Social Private Equity, Waldinvestments, Bildungsfonds, erneuerbare Energieprojekte und also ich habe beim Buchschreiben selbst auch sehr viel gelernt.
Und im Teaser heißt es eine Win-Win-Situation für die Welt und Sie für die Leserinnen und Leser.
Genau.
Also ich empfehle es zu einem Deep Dive, und dass man sich das Buch zulegt, wird in den Shownotes verlinkt werden. Und jetzt springe ich schon mitten in die Pandemie rein. Du hast dich dann selbstständig gemacht.
Ja.
Das war 2020, oder? Ja. Im Schlussquartal, so zweite Jahreshälfte.
Ja.
Mit einem Unternehmen, das auf deinen Namen lautet, Bolena Impact Investing.
Investments.
Sorry. Ich schreibe immer so schlampert. So ein Wort, das ich eh kenne. Investments. Ja, Name ist Programm, oder?
Ja, ja. Das war ganz interessant, weil ich habe, also Impact Investments stand mir so vor Augen. Und dann war die Frage, mit Bindestrich, ohne Bindestrich, Einzahl oder Mehrzahl. Und dann habe ich die Domains mir angeschaut und alle vier waren frei. Mhm. Also alle vier gehören auch mir, weil ich mir gedacht habe, gut, wenn sie noch frei sind, dann nehme ich sie mir. Aber also das ist auch meine URL ist www.impact-investments.at.
Also ohne Nachname.
Ohne Nachname.
Und die waren aber echt frei noch. Wow.
Ja, die waren alle vier noch frei.
Spannend.
Ja. Aber als Marke oder als Firmennamen habe ich mich dann beraten lassen, das heißt, also das besser mit meinem Namen dazu, damit man sozusagen nicht auf einem Begriff sitzt, wo dann wer anderer den Anspruch erheben könnte. Markenrechtliche Fragen waren das.
Ja, außerdem kennt man dich ja auch ein bisschen schon, ne? Und insofern nimmt man den Namen einfach mit und man weiß, was man kriegt irgendwie. Ich mag das auch. Namen reinzutun.
Ja, aber es ist interessant, die Url waren damals alle vier noch frei. Ja.
Spannend. Dein 2020. Tätigkeitsbereich.
Ja.
Was macht ihr?
Was mache ich? Ich unterrichte recht viel zum Thema Sustainable Finance, EU-Regulatorik, Green Deal, Nachhaltigkeitsrisiken, Impact Investing, Blended Finance, ein Thema, das traurigerweise viel zu wenig bekannt ist. Also das sind diese gemischten Finanzierungsstrukturen, die wir ganz sicher brauchen, wenn wir die Herausforderungen der Zukunft meistern wollen.
Mhm. Wollen wir das? Ja, wollen wir schon.
Das werden wir müssen. Das werden wir nicht nur wollen, das werden wir müssen. Ja. Also unterrichten, Workshops veranstalten. Ich habe unter anderem auch diesen En-ROADS Ambassador gemacht. Das ist ein Tool vom MIT Sloan, wo verschiedene Klimaszenarien spielerisch erarbeitet werden. Das spiele ich oder dieses, das biete ich als Workshop für Unternehmen, Fachhochschulen, Hochschulen, Stiftungen an, um spielerisch mit diesem Thema vertraut zu werden. Also nicht mit der Keule. Mhm. Wenn wir nichts machen, dann werden wir alle untergehen, auch nicht klimakleberisch.
Ja, Zeigefinger ist immer.
Ja. Genau, und ja. Das ist eine.
Und wie lange dauert das? Entschuldigung, das ist ein Wortfall, so ein En-ROADS Workshop für ein Unternehmen.
In Alpbach haben wir es jetzt zwei Jahre hintereinander gemacht, einmal über 3 Tage. Mhm. Da haben wir aber sehr viel auch noch nebenbei an Informationen weitergegeben. Ansonsten, das Spiel dauert 3 bis 4 Stunden, kann man online oder live spielen. Es ist das ganze Thema aber auch in einem Workshop erarbeitbar. Das macht nicht ganz so viel Spaß, um ehrlich zu sein, ist aber noch immer eine super Möglichkeit, in das Thema einzutauchen. Da dauert es 1 bis 2 Stunden.
Und Vorträge habe ich gesehen, ARS, IMH, und du schreibst auch für Fachmagazine und solche Geschichten.
Ja,
halt, ne?
Ja, ich moderiere auch Veranstaltungen und Konferenzen. Ja, das wäre ich immer wieder angefragt, mache ich sehr gerne.
Hast du eigentlich mal in der Osteria eine Veranstaltung gemacht? In deiner eigenen, die jetzt der Sohn macht?
Nein, habe ich nie.
In diese Richtung meine ich natürlich, irgendeiner Veranstaltung
nein,
natürlich.
Nein, habe ich nie. Nein.
Okay. Na, das wäre vielleicht einmal was für ganz viele Leute. Und dann knalle ich dann noch Begriffe hin. IINA, was ist das?
IINA. IINA ist das Impact Investing Network Austria.
Okay.
Ich bin seit einigen Jahren Mitglied der deutschen Bundesinitiative Impact Investing. Die ist damals gegründet worden, nach einem G7-Beschluss, dass man das Thema Impact Investing viel mehr promoten muss. Deutschland hat da dann eben diese deutsche Bundesinitiative gegründet. Ich bin dort Mitglied und wir, die IINA, Impact Investing Network Austria, ist die Vorstufe, sage ich jetzt einmal, zu einem Österreich-Chapter für diese deutsche Bundesinitiative. Weil die Proponenten, das bin ich, der Stefan Kainz und der Alexander
Stefan
Erdler.
Stefan Kainz, mhm. Der Growth Ninja, der ehemalige, ne?
Der
Jakobsweg war oder so,
ja,
ne?
Genau, ja, den
kenne ich gut.
Ja, verstehe. Ja. Weil wir gesagt haben, das Thema ist wahnsinnig wichtig. Es gibt hier, ich sag mal, eine große Schwesterorganisation in Deutschland. Und es wäre nicht schlau, unabhängig von der zu versuchen, dieses Thema alleine in Österreich positionieren. Nutzen wir doch Synergien, hängen wir uns an die Deutschen an, ist jetzt der falsche Ausdruck, aber ja. Nutzen wir doch dort Kontakte, Infrastrukturen, machen wir ein Österreich-Chapter. Das ist das Ziel jetzt, ja.
Ja, viel Erfolg dabei. Und noch was muss ich dir hinknallen, UZ49.
Ja, die ganzen Kürzel.
Ja, man muss schon dauernd streben irgendwas, oder? Da kommt ja andauernd irgendwas Neues dazu.
Na, UZ49 gibt es tatsächlich schon lang.
Okay.
Das UZ49 ist das Umweltzeichen 49. Das ist das Gütesiegel für Finanzprodukte in Österreich.
Mhm. Machen das meine Nachbarn da beim Umweltbundesamt?
Möglicherweise sind sie involviert, aber die Hauptansprechstelle ist der VKI, Verein für Konsumenteninformation.
Noch strenger,
ja, genau. Mit dem Ministerium, Klimaministerium. Und da werden Kriterien für nachhaltige Finanzprodukte definiert. Mhm. Wer diese erfüllt, bekommt dieses Umweltzeichen. Österreich war das erste Land, das ein Umweltzeichen für Finanzprodukte hatte, eben dieses UZ49. Im deutschsprachigen Raum, im Dachraum kennt man als Äquivalent vielleicht noch das FNG, Forum Nachhaltige Geldanlagen. Mhm. Die vergeben ja auch so Gütesiegel für Finanzprodukte. Und ich bin Prüferin. Also bei mir können sich Finanzprodukte, ob das jetzt ein Green Bond, ein Fonds oder ein Konto oder ein Kredit ist oder eine Versicherung, eine fondsgebundene, bewerben. Und ich prüfe sie dann, ob sie diesen Kriterien entsprechen. Mhm.
Jetzt braucht ja Nachhaltigkeit natürlich eine gewisse Regulatorik, aber ich denke mal, also mir persönlich ist das alles zu viel. Ich habe dann irgendwann mal aufgehört, weiter zu streben irgendwie. Wie geht es einer Liberalen damit, dass man alles mit Gesetzestexten und Verordnungen und Goldplating zuknallt?
Schwierige Frage.
An eine Liberale, ne?
Ja.
Genau.
Ja.
Jetzt, nein, also, jetzt schneide ich sogar die Pause nicht mal raus, glaube ich.
Ja. Weil, nein, das passt schon, ja. Ich habe da eine ganz klare Meinung und die ist vielleicht nicht wahnsinnig liberal, aber wir wissen seit dem Club of Rome, Grenzen des Wachstums, das ist über 50 Jahre her, dass dem Wachstum Grenzen gesetzt sind. Und es gab 50 Jahre die Möglichkeit, sich freiwillig diesen Grenzen zu unterwerfen oder anzupassen. Wie wir gesehen haben, hat das leider nicht funktioniert. Und ich glaube, die Welt steht jetzt, befindet sich mitten im sechsten Artensterben. Ja, Faktum ist, die Welt, der Planet hat schon 5 überlebt. Jetzt sind wir allerdings mit betroffen und der Planet wird es auch weiter überleben. Die Frage ist, ob wir als Menschheit diesen Planeten für uns lebenswert erhalten können. Und ich glaube, das können wir nicht, wenn es jetzt hier nicht ganz, ganz klare Regeln gibt, an die wir uns halten müssen, weil freiwillig hat es ja offenbar nicht geklappt. Mhm. Ja. Und daher habe ich Verständnis für SFDR, ich habe Sustainable Finance Disclosure Regulation, CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive.
Aber wunderschön, wie du das kannst, alles ich nicht. Mich haut's da immer raus, wenn ich das ablesen muss, ja genau.
Ja, nein, ich unterrichte das. Aber was mir da noch wichtig ist, in diesem Zusammenhang zu sagen, es ist Learning by Doing. Ja. Ja, es ist ein Weg, den wir gehen müssen. Nicht alles ist schlau. Ja, was heute stimmt, ist morgen vielleicht schon wieder falsch. Die Alternative wäre gewesen, nichts zu tun, und das wäre auch nicht gut gewesen. Ja, also das ist tatsächlich auch mein liberaler Standpunkt. Wir müssen jetzt etwas tun, der Druck ist zu stark. Und es wedelt hier ein bisschen der Schwanz mit dem Hund, weil die Finanzbranche wird in die Verantwortung genommen für Dinge, die in der Realwirtschaft oder für die Realwirtschaft noch gar nicht fertig ausformuliert und definiert sind. Und ich verstehe daher, dass die Finanzindustrie ein wenig hadert, ja. Aber ich glaube, die Politik hat ganz klar erkannt, der Hebel, ja, der Leverage ist in der Finanzindustrie. Also muss ich es dort beginnen.
Da bringe ich auch nochmal das Wort Early Birds, das haben einige Unternehmen, die auch Green Bonds begeben oder auch Republik Österreich ist ein toller Anleihenemittent in dem Sektor. Die Wiener Börse hat einiges gelistet. Durchaus als Riesenchance für sich erkannt und da geht es mir auch sehr gut damit. Weniger gut geht es mir mit dem Lieferketten-Dings da, dass man den Unternehmern umhängt. Als Ex-Politikerin schaust sicherlich deine Nachfolgerinnen, Nachfolger aller Fraktionen noch ein bisschen an. Wie zufrieden bist du mit den Versuchen einer Klimapolitik in Österreich?
Gar nicht.
Denke ich mir. Aber manche bemühen sich und kriegen nichts weiter und andere bemühen sich nicht mal. Ne?
Ich habe ein ganz konkretes Beispiel.
Ja.
Wir haben eine der größten institutionellen Anlegergruppen in Österreich, das sind die Mitarbeitervorsorgekassen.
Ja.
Die haben ein Veranlagungsvorschriftengesetz aus dem Jahr 2002, wo jeder in der Branche weiß, vor allem die Mitarbeitervorsorgekassen selbst, aber auch die Politik. Ich hatte die Gelegenheit im Sommer am Rande eines Gesprächs in Alpbach mit Magnus Brunner auch drüber zu plaudern, dass diese Vorschriften vollkommen aus der Zeit gefallen sind. Maximal 5% illiquide Assets, man darf nur in Emissionen von OECD-domizilierten Staaten investieren. Kein Mensch weiß, warum OECD. Also es ist einfach
wesentlich. Das ist interessant.
Das ist völlig absurd. Und der Magnus Brunner hat mir gesagt, Frau Polina, Sie haben vollkommen recht, das Gesetz ändern wir heuer noch, weil irgendwer muss die Klimawende, die Infrastrukturmaßnahmen rund um den Green Deal ja finanzieren und die Mitarbeitervorsorgekassen mit ihrem langfristigen Horizont wären ja prädestiniert dafür. Na, was haben wir natürlich nicht geändert bis Jahresende? Dieses Gesetz wird auch nicht mehr in dieser Legislaturperiode passieren, wir haben Wahlen. Und wann immer ich mit Mitarbeitervorsorgekassen rede und ihnen Investmentopportunitäten im Bereich grüner Infrastruktur vorstelle, sagen sie mir ja super, nicht, ne? Aber die Quote ist voll. Ja. Das höre ich seit 15 Jahren.
Ja, Blödsinn, ja. Ja,
Wahnsinn. Also so viel zum Thema Politik.
So. Ich glaube, im Magnus ist das ein echtes Anliegen, persönlich. Ich glaube schon, dass er da authentisch zumindest darüber kommt in die Richtung. Das ist ihm wichtiger als die einjährige Behaltefrist.
Nur, also ich sage einmal, viele der Vorhaben scheitern tatsächlich, weil es einen Widerstand aus der ÖVP gibt. Ja. Also wir haben noch das immer keinen nationalen Klimaschutzplan, der wichtig wäre, damit Unternehmen wissen, wie viel Emissionen sie sozusagen zur Verfügung haben. Solange es das nicht gibt, ist es auch schwer, einen Nachhaltigkeitspfad zu definieren. Da steht die ÖVP auf der Bremse. Ja. Warum bei diesen Veranlagungsvorschriften für die Mitarbeitervorsorgekassen nichts weitergeht, das verstehe ich tatsächlich nicht, weil das ist offenbar sogar der ÖVP ein Anliegen.
Ja, vielleicht weil überhaupt jetzt Stillstand schon ist und wir haben das Wahljahr. Ja.
Ja.
Vorletzte Frage, was taugt dir an dem Job, wie du ihn jetzt tust? Was treibt dich da an?
Oh, was treibt mich an? Ganz viel treibt mich an. Also ich habe jetzt Thema gefunden, das mich mit der Finanzbranche ein wenig aussöhnt. Du hast ja erwähnt, ich war auch eine Zeit lang ganz draußen aus der Finanzbranche. Nicht alles, was da passiert ist, hat mir gefallen. Ich habe auch nicht immer nur schöne Erfahrungen gemacht mit manchen großen europäischen Playern. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich kann mein Wissen mit meinem sozialen Gehwissen kombinieren. Mhm. Das haben wir gar nicht besprochen. Ich habe auch ein paar Mandate für sehr impactorientierte Unternehmen, wenn es um erneuerbare Energie, Wasseraufbereitung und Ähnliches in Emerging Markets geht. Das mache ich rein auf Erfolgshonorarbasis. Also wenn mir hier etwas gelingt, freuen sich alle Beteiligten.
Kann man dich über die Homepage, die ich auch verlinken werde? Genau.
Da sieht man es auch. Wenn nichts gelingt, habe ich aber sehr viel gelernt und mein Netzwerk vergrößert. Also das ist auch etwas, wo ich mich sehr, sehr wohl fühle. Mhm. Ja. Ansonsten unterrichte ich mit Begeisterung und es macht mir große Freude, junge Menschen in dieses Themenfeld einzuführen. Und bin sehr, sehr erstaunt, dass Studenten, Masterstudenten von internationalen Wirtschaftsbeziehungen zum Beispiel, die schreiben jetzt gerade Masterarbeit, zum ersten Mal von mir vom Green Deal hören. Mhm. Ja, also bin ich etwas erstaunt. Denke mir, das ist doch ein Treiber für die Zukunftstechnologien und man sollte ein wenig Hintergrundwissen dafür haben. Ich mache sehr gern diese Seminare, um das Klimathema eben nicht mit der Keule, sondern auf spielerische Art und Weise zu vermitteln. Großmutter seit 2 Jahren und habe wirklich das Gefühl, ich möchte diese wunderschöne Welt auch für meine Kinder lebenswert erhalten, für meine Kindeskinder. Und da ist verdammt viel zu tun und das bemühe ich mich mit all meiner Kraft.
Die Überleitung zur Schlussfrage, zur traditionellen, hast du jetzt eigentlich eh schon gegeben. Das ist Karriere-Werdegang-Podcast. Wir haben jetzt über dich gesprochen und wir sprechen jetzt auch über die jetzt 18- bis 20-Jährigen, die beruflich Orientierung suchen und im weitesten Sinne in dem Bereich Nachhaltigkeit, investieren, einsteigen wollen. Hast du irgendeinen Tipp, wie geht man das am gescheitesten an? Jetzt nicht als Investorin und Investor, sondern einen Job zu suchen im Umfeld.
Punkt 1. Nehmen Sie sich die EU-Regulatorik vor, versuchen Sie zu verstehen, was hier passiert. Ja. Gehen Sie meine Seminare.
Da gehe ich lieber in die Event-Location von dir. Ja. Nein, Spaß. Nein, also das schließt sich ja nicht aus. Ne?
Genau. Ja. Fakt ist, sehr, sehr viele Unternehmen und immer mehr, weil die CSRD spitzt sich ja zu, also es werden ja immer mehr Unternehmen, immer auch kleinere KMUs verpflichtet, Nachhaltigkeitsdaten zu recherchieren und zu liefern, suchen ESG-Experten, suchen Experten rund um dieses Thema, Nachhaltigkeitspfad definieren, Wesentlichkeitsmatrix, doppelte Materialität, es geht nicht mehr nur darum, welche Auswirkungen hat mein Unternehmen auf die Umwelt, sondern auch welche Umweltauswirkungen werden meine Geschäftstätigkeit beeinflussen. Also ein Beispiel, wir kennen noch alle Nokia, die geglaubt haben, die Wischhandys gehen vorüber. Das war es dann irgendwie mit Nokia als Handyanbieter. Ähnliches wird vielleicht mit Auspuffherstellern passieren, wenn die nicht irgendwann erkennen, da kommt jetzt eine neue Technologie und an der muss ich mich orientieren. Also ich glaube, da ist ganz eine starke Nachfrage nach Experten in diesem Gebiet, die Unternehmen auch dabei begleiten können. Weil die Big Four sagen zwar theoretisch, was zu tun ist, die begleiten Unternehmen aber nicht bei diesem Weg. Und dafür muss man aber ein bisschen was wissen. Was ist die Taxonomie, was sind Principal Adverse Impact Indicators etc. Also das empfehle ich jungen Leuten wirklich, setzt euch damit auseinander. Und natürlich auch in der Finanzbranche. Ja, also auch da wird immer mehr gefragt sein, wie messe ich tatsächlich die Nachhaltigkeit meiner Unternehmen? Wir haben jetzt gerade auf der EU-Regulatorik und auf der politischen Seite der EU geht es darum, dass die Gütesiegel und die ESG-Data-Provider transparent darlegen müssen, wie sie denn ihre Unternehmen bewerten. Da gibt es zum Teil negative Korrelationen, sehr interessant. Ja, also wo der eine
Datenanbieter. Da kommt wieder die Alternative Investment Expertin durch mit den Korrelationen und so weiter. Ne? Ja. Total Return wichtig.
Ja. Also das ist schon spannend. Man muss sich nur darauf einlassen und man sollte sich nicht davor fürchten. Und das sage ich gerne als Schlusswort. Diese ganze Regulatorik und der Green Deal und in den USA heißt sie Inflation Reduction Act, weil sich dort keiner Green Deal in den Mund nehmen traut, aber in Wahrheit ist es genau das Gleiche, nämlich eine Vorgabe, wie die Wirtschaft der Zukunft nachhaltig agieren können soll. Ja. Also alle diese Dinge dienen ja dem Ziel, Wirtschaft auch weiterhin wachsen zu lassen. Es geht aber nicht nur um finanzielle Rendite, es geht einfach auch um ökologische und soziale Rendite. Und mein größter Wunsch wäre, dass man die auch einmal genauso quantifiziert wie die finanzielle, weil die beste Wirtschaft auf einem kaputten Planeten nutzt niemandem was.
Genau, und es geht uns ja um die Win-Win-Situation für die Welt und uns alle irgendwie. Liebe Alexandra, wunderbares Schlusswort. Ich glaube, es gibt viele, viele interessierte Unternehmen, die gute Leute in eurem Bereich suchen, und es ist ein großes Feld, wo man sich interessieren sollte und dann auch seine Chancen heben kann. Danke, dass du da warst. Danke für das tolle Gespräch und ein Tschüss einmal an euch da draußen von meiner Seite.
Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Einladung, lieber Christian. Ich hoffe, ich konnte meine Euphorie ein wenig weitergeben. Dankeschön.
Das ist dir mir gegenüber gelungen, auf jeden Fall, und nach außen auch. Manchmal tut es ja leid, wenn keine Kamera mitläuft, die du strahlst immer bei den ESG-Themen, und ja, ist authentisch gewesen. Danke dir.
Danke. Tschüss.